Wir haben uns in den letzten Gottesdiensten mit dem Thema Mann sein, Frau sein beschäftigt. Haben das vor allem aus der Perspektive aus dem 1. Mose 1 angeschaut, wo Gott Mann und Frau geschaffen hat, mit was für Mandat er sie geschaffen hat, zu was er sie gesetzt hat. Und wir wollen heute in diesem Thema weiterfahren und uns Gedanken machen zu der Frage von der Partnerwahl und zum Beziehungsaufbau. Ich lese euch zum Anfang aus 1. Mose, Kapitel 24, die Geschichte, wie der Isaac Rebekka hat lernen können. Abraham war inzwischen sehr alt geworden und der Herr hatte ihn in jeder Hinsicht gesegnet. Eines Tages sagte Abraham zu seinem ältesten Sklaven, der seinen Besitz verwaltete: Schwöre mir bei dem Herrn, dem Gott des Himmels und der Erde, dass du meinen Sohn nicht mit einer kananitischen Frau verheiratest. Geh stattdessen in meine Heimat zu meinen Verwandten und suche dort eine Frau für meinen Sohn Isaac. Der Verwalter wandte ein: Aber was ist, wenn die Frau nicht mit mir in dieses Land kommen will? Soll ich Isaac dann in deine Heimat zurückbringen, die du ja verlassen hast? Nein, warnte ihn Abraham, bring meinen Sohn auf keinen Fall dorthin, denn der Herr, der Gott des Himmels, hat mich aus meiner Heimat und meiner Verwandtschaft geholt. Und er hat mir mit einem Eid versprochen, dieses Land meinen Nachkommen zu geben. Er wird seinen Engel vor dir herschicken und dafür sorgen, dass du eine Frau für meinen Sohn findest. Wenn sie jedoch nicht mit dir kommen will, bist du nicht mehr an diesen Eid gebunden. Aber bringe meinen Sohn nicht dorthin zurück. Da schwor der Verwalter, die Anweisungen Abrahams auszuführen. Er belud 10 von den Kamelen seines Herrn mit wertvollen Geschenken, machte sich auf den Weg und ging nach Mesopotamien, in die Stadt, in der sich Abrahams Bruder Nahor niedergelassen hatte. Dort ließ er die Kamele bei einem Brunnen vor der Stadt lagern. Es war Abend, um die Zeit, wenn die Frauen zum Wasserholen herauskommen. Herr, Gott meines Herrn Abraham, betete er, lass meine Reise erfolgreich sein und sei gut zu meinem Herrn. Ich stehe hier neben diesem Brunnen und gleich kommen die jungen Frauen der Stadt heraus, um Wasser zu holen. Ich will eine von ihnen bitten, gib mir bitte etwas aus deinem Krug zu trinken. Wenn sie sagt, trink nur, ich werde auch deinen Kamelen zu trinken geben, dann weiß ich, dass es diejenige ist, die du für Isaac ausgesucht hast. Daran werde ich erkennen, dass du meinem Herrn Gutes tust. Noch bevor er sein Gebet beendet hatte, kam Rebekka, die Tochter von Betuel, mit einem Wasserkrug auf der Schulter zum Brunnen. Betuel war der Sohn von Abrahams Bruder Nahor und dessen Frau Milka. Rebekka war sehr schön. Sie war noch nicht verheiratet und hatte noch mit keinem Mann geschlafen. Sie stieg hinunter zum Brunnen, füllte ihren Krug und kam wieder herauf. Schnell lief der Verwalter Abrahams zu ihr und bat sie, gib mir bitte ein wenig Wasser aus deinem Krug zu trinken. Trink, Herr, antwortete Rebekka. Sie nahm sofort den Krug von ihrer Schulter und gab ihm zu trinken. Als er getrunken hatte, sagte sie, ich will auch deine Kamelen Wasser schöpfen, bis sie genug getrunken haben. Und sie leerte den Krug schnell in die Wasserrinne und eilte wieder zum Brunnen, um Wasser zu schöpfen. Sie schöpfte für alle Kamele. Schweigend beobachtete sie der Verwalter, um zu erkennen, ob seine Reise erfolgreich sein würde oder nicht. Als die Kamele getrunken hatten, schenkte er ihr einen goldenen Nasenring und 2 goldene Armreife. »Wie heißt dein Vater?«, fragte er. »Sag mir doch, habt ihr in eurem Haus vielleicht noch Platz, damit wir übernachten können?« »Mein Vater heißt Betuel«, antwortete sie. »Meine Großeltern sind Nahor und Milka.« Ja, wir haben Platz zum Übernachten für euch und auch ausreichend Stroh und Futter für eure Kamele. Da kniete der Verwalter nieder und betete den Herrn an. Gelobt sei der Herr, der Gott meines Herrn Abrahams, betete er. Du bist so treu und zuverlässig zu Abraham, denn du hast mich geradewegs zu den Verwandten meines Herrn geführt. Und jetzt geht's da weiter. Er geht dann in das Haus gehen. Essen und kann übernachten und tut nachher die ganze Geschichte, wie sie kam, seine Mission sozusagen ihnen erklären und wie er geführt ist worden und tut ihnen sein Anliegen kund. Und dann heißt es da weiter im Vers 50, 1. Mose 24, da antworteten Laban und Betuel, der Herr hat dich hierher geführt. Was sollen wir also sagen? Hier ist Rebekka, nimm sie mit dir. Ja, sie soll den Sohn deines Herrn heiraten, wie der Herr es geführt hat. Und nachher geht es da auch noch weiter. Ab Vers 58 lesen wir nachher. Sie riefen Rebekka und fragten sie, willst du schon heute mit diesem Mann mitgehen? Und sie antwortete, ja, ich will. Dann nahmen sie Abschied von Rebekka und ihrer Amme sowie Abrahams Verwalter und dessen Männern. Also das ist hier auch noch ganz ein wichtiger Punkt, dass Rebekka hat ja zu dem gesagt, ob schon sie der Isaac ja noch gar nie gesehen hat. Aber ihre Wille, ihre Entscheidung ist eben auch wichtig gewesen. Auf das werden wir später dann noch zurückkommen. Der Mann hat die Haltung von der Liebe, von der Fürsorge und vom Geben und Macht und Einfluss hat er durch seine Position. In dem, dass er die Position, die ihm Gott gegeben hat, das Mandat, das ihm Gott gegeben hat, einnimmt und dort hersteht, die Verantwortung nimmt. Bei der Frau haben wir gesehen, ist es ein bisschen anders. Auch sie ist in Eden, in der Gegenwart von Gott. Sie ist aber auch in der Gegenwart vom Mann. Sie soll um einen Mann herum sein, in seiner Gegenwart sein. Sie soll ihn unterstützen und ihm helfen, zu dem mit Gott sie geschaffen. Sie soll eine Hilfe sein für einen Mann. Sie ist von ihrem Wesen her die, die empfängt und multipliziert, veredelt, verbessert. Und sie ist, die das Haus repräsentiert. Jedes Mandat ist also die Verwaltung, die Veredelung und die Repräsentation. Sie hat die Haltung vom Respekt, von Unterstützung und vom Empfang. Und sie hat Macht und Einfluss durch Beeinflussung. Wir gehen nicht mehr näher jetzt auf das ein, aber das ist wichtig, wenn es jetzt um Partnerwahl geht, das haben wir auch gesehen, das sind die grundsätzlichen Elemente, die Gott ins Mann-Sein und ins Frau-Sein hineingelegt hat. Und wo das Gelingen von einer Ehebeziehung nachher eigentlich voraussetzen. Wenn Elemente hier drinnen fehlen, dann gibt es auch immer Probleme und Konflikte in einer Ehe. Das heisst nicht, dass wenn die Elemente alle da sind, dass es keine Konflikte gibt, aber die Basis ist einfach eine andere. Jetzt kommen wir zu der ganzen Frage von der Partnerwahl, ja, wie finde ich denn jetzt den richtigen Mann, die richtige Frau für mein Leben? Ich meine, wenn man die Merkmale, die wir vorher haben angeschaut, bemerkt, ja, das schränkt schon mal ziemlich ein. Also, wichtig ist sicher mal eben, ein Mann von Gott sucht eine Frau von Gott. Also ein Mann Gottes, der sucht, hat Ausschau nach einer Frau Gottes. Und umgekehrt. Das ist eine wichtige Grundvoraussetzung. Das kommt übrigens auch hier in dem Text, den wir vorhin gelesen haben, zum Ausdruck. Der Abraham hat nicht wollen, dass der Isaac irgendeine Frau, eine kanonitische Frau, heiratet. Er hat wollen, dass es jemand ist aus seiner Familie. Also, wenn wir wiedergeboren sind durch den Heiligen Geist, wenn wir Teil von der Familie von Gott sind worden, ist es wichtig, dass wir auch jemanden suchen, der auch in der Familie von Gott ist. Das ist ein wichtiges Grundprinzip. Ohne das ist es schwierig. Jetzt gibt es aber noch andere natürlich Kriterien, aber zuerst möchte ich mit gewissen falschen Vorstellungen noch den handeln. Also Partnerwahl ist nichts Magisches. Es gibt so die Vorstellung, dass jetzt Gott derjenige welcher oder diejenige welche für mich schon von Anfang an vorausbestimmt und auserwählt und parat gemacht hat und eigentlich muss ich jetzt nur noch herausfinden, wer ist sie jetzt und wo ist sie jetzt und wie kann ich sie treffen, die Person. Und dann ist man irgendwo so in einem magischen Verständnis drin von die einzige Person, die es gibt, oder, die jetzt Gott für mich bestimmt hat. Und wenn das so wäre, dann wäre es eben nicht mehr Partnerwahl, sondern dann wäre es auch nur noch irgendwie eine Partnervermittlung von oben her. Das kann so mal geben. Gott führt tatsächlich, das haben wir auch in dieser Geschichte gesehen, aber ihr habt es vielleicht auch gemerkt, die Wahl hat Rebecca trotzdem noch selber müssen treffen. Das Ja ist will, hat müssen kommen. Oder Abraham und der Diener haben die Frage, ja, was ist denn, wenn die nicht will? Was ist denn, wenn die nicht mitkommt? Wäre ja auch noch denkbar, dass die sagt, spinnst du eigentlich, kommen wir doch einfach mit und heiraten einen fremden Mann. Geht eigentlich noch? Könnte ja sein. Und dann wird die ganze Expedition, die ganze Mission gescheitert. Und mit dem haben sie auch gerechnet. Das hätte können sein. Also, es braucht eine Entscheidung, eine Wahl. Selbst dann, wenn es arrangiert ist, selbst dann, wenn es geführt ist. Auch Adam und Eva haben sich füreinander müssen entscheiden. Ich meine, die Auswahl war nicht allzu gross, was sie hatten. Sie konnten nicht auswählen aus verschiedenen Partnern, wer passt jetzt am besten zu mir. Und trotzdem mussten sie ein Ja zueinander müssen geben. Als Adam das erste Mal seine Frau gesehen hat, hat er Freude gehabt und gesagt, endlich, Fleisch aus meinem Fleisch, die Leine sind wir und so weiter. Also das Ja zueinander, das nachher auch zusammensteht, das, der Bundesschluss, das ist etwas, das nachher die Einzelnen wählen. Gott kann führen, aber du wählst deinen Partner. Und ich glaube, und das ist ganz wichtig, dass es eben nicht einfach nur einen Partner gibt, sondern dass Gott verschiedene Möglichkeiten dir auch offeriert. Verschiedene Möglichkeiten, die du kannst wählen. Da drinnen führt er dir auch, zeigt dir vielleicht auch, was eine bessere und was eine weniger gute Wahl ist, aber letztendlich wählst du. Also es ist auch nicht die Wahl von Gott, das habe ich selber auch müssen erleben. Ich habe dann, als ich mich mit der Kathrin befreundet habe, ja, wir waren nicht immer so sicher gewesen, ob das jetzt die richtige Wahl ist, die wir hier treffen. Ich war doch ein rechtes Stück älter als sie. Also immer noch. Ja, es ist einfach ein Vorsprung an Weisheit und Erkenntnis. Was sie aber schwer aufholt. Wenn sie mich nicht schon lange überholt hat. Das können andere beurteilen. Ja, ich war Leiter von einer Gemeinde, ich war Pastor, sie war einfach Gemeindeglied. Das waren alles wirklich auch schwierige Umstände, wo sie sich überlegen mussten, ja, wollte ich das? Wollte ich an der Seite vom Gemeindeleiter sein, Frau sein, wenn ich da vorher ein gewöhnliches Gemeindeglied war? Das waren schwierige Fragen. Und auch von der Persönlichkeit, ja, wir haben nicht einfach so immer, ist alles so, dass man können sagen, ja, wir sind einfach verliebt und wir passen so wunderbar zusammen und heu, oder? Also es hat Auf und Abs gegeben in unserer Beziehung. Natürlich sind wir auch verliebt gewesen, natürlich haben wir auch romantische Momente erlebt miteinander, das gehört auch dazu, aber es waren ja echte Fragen gewesen, die man manchmal angestellt hat. Und wo wir nicht sicher waren, sollen wir den Weg wirklich zusammengehen. Und da habe ich Gott immer wieder bitte gezeigt, ob das jetzt die richtige Frau ist und so, und wir sollen vorwärts gehen, wir sind Seelsorge gegangen, wir haben Leute gefragt und die haben uns auch nicht so recht gewusst, was zu sagen. Und ich weiss einfach noch gut, wo wieder mal so eine Phase war, wo ich Krise geschoben habe und nicht gewusst habe, was jetzt oben und unten ist. Und wo ich Gott wieder mit dieser Frage in den Ohren bin gelegen, ob jetzt das die richtige ist oder nicht, wo mir Gott so wie die Frage zurückgestellt hat, ja, heirate ich eigentlich du oder heirate nicht? So nach dem Motto, also wähl du. Du kannst wählen, was du willst. Im Grunde genommen hat mir das Gott so gesagt. Und wenn du diese Frau wählst, wenn du ein Ja hast zu ihr, dann werde ich mit euch auch mein Ja haben und mit euch stehen und ich werde euch segnen. Aber wenn du das Ja nicht hast, dann musst du nicht mehr fragen. Ja, oder? Weil es ist ja dann einfach, wenn irgendjemand anderes Ja gesagt hat, du nicht ich, dann bin ich ja nicht schuld. Oder wenn eine Krise kommt und Probleme kommen in ihrer Nähe. Und die kommen ja immer, früher oder später, in irgendeiner Form. Ja, dann kann ich denen auch nicht Gott schulden und sagen, du hast mir schliesslich die Frau gegeben, jetzt musst du schauen. Nein, ich habe gewählt. Ja, das ist wichtig. Auch nicht der Seelsorger hat gewählt, nicht der geistliche Vater hat gewählt. Auch wenn da vielleicht ein Rat ist da gewesen, der auch weise ist, aber ich wähle. Okay? Also wir wählen, es ist nicht irgendjemand anderes. Es geht auch nicht um Eindrücke, die Propheten oder eben Ratgeber können haben. Da habe ich schon Sachen erlebt, das ist wirklich schlimm. Da hat es irgendeine namhafte, prophetisch begabte Persönlichkeit, wo irgendjemandem sagt, und die Person wird die Frau oder die Person wird die Mann werden. Und ja, nachher folgen die. Und heiraten nachher, weil der Prophet hat das ja schliesslich gesagt, dann muss das irgendwie schon so sein. Und versteht mich nicht falsch, ich bin nicht gegen prophetische Eindrücke oder Bilder oder Worte oder Leute, die eine prophetische Gabe haben, im Gegenteil. Aber letztendlich ist es nicht ihre Entscheidung. Die können noch Eindrücke haben, wie sie wollen. Du musst ein Ja haben zu dieser Person. Vom tiefsten Herzen. Und wenn ein prophetischer Eindruck dir hilft, die Unsicherheit, die du noch hast, die du ja meistens hast, irgendwo zu überwinden, dann ist das wunderbar. Aber letztendlich ist es nicht die Entscheidung vom Prophet, sondern es ist deine Entscheidung, es ist deine Wahl. Gott führt, das haben wir gesehen, auch in dieser Geschichte von Rebekka und von Isaac, aber du wählst. Das ist so ein Facebook-Kommentar, den ich kürzlich aufgelesen habe. Ich habe zu Gott gebetet, dass ich vor dem Winter einen Freund bekomme. Jetzt kommt kein Winter. Eben, nichts Magisches, gell? Jetzt kommen die Kriterien von der Partnerwahl. Also zwischen ihnen kommen jetzt so ein paar aufhaltende Bemerkungen, die nicht zwingend einen direkten Zusammenhang haben. Nur müsst ihr nicht einschlafen. Dass das Kind wachsam bleiben. Was war jetzt mit der Milka schon wieder, Elena? ist das der Finderin von der Milka-Schokolade? Doch nicht, ja, also gut. Also, Kriterien von Partnerwahl, ein Mann, eine Frau nach dem Herz von Gott, das haben wir vorher schon gehabt. Dann habe ich mal so, als ich selber auch noch so in der Partnerwahlphase war, für mich mal so eine Liste gemacht, wo ich gemerkt habe, ich habe immer wieder Bekanntschaften gemacht mit Frauen, die durchaus das erste Kriterium absolut erfüllt haben und auch schön waren und begabt waren und alles, was man sich so wünscht als Mann. Und trotzdem gibt es dann noch so feinere Sachen, die irgendwie auch noch ein bisschen stimmen müssten. Also, und dann habe ich für mich selber so gewisse Fragen entwickelt, wo ich mir Sachen vorgestellt habe. Das ist eine von diesen Fragen. Kannst du dir deinen Partner als Vater oder Mutter von deinen Kindern vorstellen? Das ist zum Beispiel so eine Frage, die mir geholfen hat. Wo ich plötzlich gemerkt habe, jetzt diese Frau, die ist zwar eine ganz coole Schwester im Geist, eine lebendige, und aber wenn ich mir das vorstelle, dass die Mutter von meinen Kindern ist, hat es mir irgendwo innerlich zugetan. Und dann merkst du dann irgendwo, dass irgendetwas stimmt da wie nicht. Da habe ich nicht ein Ja, da habe ich nicht eine Freude und nicht einen Frieden, schon, dass eine tolle Person ist und so. Das ist einfach eine von diesen Fragen. Eine andere Frage, die auch nicht schlecht ist, die man sich stellen kann, könntest du dir vorstellen, ein Mitglied von der Familie von deinem Partner sein? Also wenn ich nachher den Vater und die Mutter anschaue, die Geschwister anschaue, und das ist etwas, was ich real erlebt habe, in so jemandem, den ich mal so lernen kennen, so ein bisschen nach dem Sinn von Prüfen, und als ich das erste Mal in der Familie war, hat mir das derart abgelöscht. Ich kann nicht anders sagen, weil ich gemerkt habe, das kann ich mir nicht vorstellen, dass das meine Schwiegereltern sollen sein und dass das meine Schwager und Schwägerinnen sollen sein. Das ist nicht das Kalkkriterium, versteht ihr, aber es kann Hinweis sein. Man kann die Frage umgekehrt stellen. Kannst du dir vorstellen, dass dein Partner oder deine Partnerin Teil von deiner eigenen Familie ist? Oder stelle ich mir mal vor, ja, wie wäre jetzt das, wenn jetzt die Person da in unserer Familie wie nach zwei dabei wäre? Würde sich die wohlfühlen? Würde die angenommen sein? Würde die da drin passen in das Setting? Und klar, ich meine, unsere Familie wie nach zwei, das ist natürlich ein bisschen speziell, da passt eher nicht wirklich jemand rein, aber man gewöhnt sich ja alles. Und für Kathrin war es auch nicht einfach, das Familiensetting hineinzufinden, gell?
dass jede Familie hat so ihre Kultur, ihre Eigenheiten und gleich ist so eine Grundfrage da, ja, würde ich denn auch gerne die Person mitnehmen in meine Familie? Würde sie da reinpassen? Wie wäre sie auch von Eltern und so willkommen als Schwiegertochter angenommen? Nachher, das ist schon eine interessante Frage. Kannst du dir vorstellen, ein Mitglied von der Gemeinde von deinem Partner zu sein? Damit muss nicht jetzt primär nur die Gemeinde im engeren Sinn gemeint sein. Es kann sein, so eben die geistliche Familie, wie wir das ja schon leben. Ja, zum Beispiel, ich war ja Jungschi-Leiter, als ich noch ledig und Singer und so war. Als Jungschi-Leiter hatten wir noch junge Frauen gehabt, natürlich im Team. Und das ist ja auch immer wieder so eine Möglichkeit, die man dann eben abcheckt. Aber dort war niemand dabei, wo ich den Eindruck hatte, ist jetzt meine Frau. Aber wir haben eine sehr familiäre Atmosphäre, eine familiäre Kultur gehabt. Schon dann, wir haben geistliche Familie gelebt. Ich bin dort auch der geistliche Vater gewesen. Wir haben den Begriff alle noch nicht kennt und nicht gebraucht. Aber wir haben das gelebt. Die Werte, die wir jetzt predigen und hier leben, das haben wir schon dann in seiner Zeit in unserem jüngsten Team gelebt. Das war meine geistliche Familie gewesen. Und ich habe dort die Verantwortung wahrgenommen als der geistliche Vater. Und was nachher so zu Bekanntschaften kam, ist, habe ich mir auch immer wieder überlegt, ja, würde jetzt diese Person auch in das Setting, also nicht nur die natürliche Familie, sondern auch die geistliche Familie, würde die da drin passen? Wäre es deren Wohl da drin? Wäre es mir mit ihrem Wohl da drin? Und auch da habe ich nicht gemerkt bei diesen Personen, dass das nicht wirklich würde passen. Dann eine weitere Frage könnte sein, hast du ein Ja zu den Freunden von deinem Partner? Also das Umfeld des anderen ist auch ganz entscheidend. Kannst du dir mit den Freunden, die sie hat, die er hat, könntest du dir auch vorstellen, dass sie gemeinsame Freunde werden können? Alle können es übrigens nicht. Das ist ein Schock. Das sage ich jetzt schon allen, die das noch vor sich haben. Also wenn du heiratest, ja, dann hat man plötzlich doppelt so grossen Freundeskreis als vorher. Und verstehst du, das kannst du nicht managen, das kannst du nicht handeln. Das ist too much. Also außer du hast nur 2-3 Freunde, dann geht's. Aber so wie wir das eigentlich hatten, ich hatte ganz viele Freunde, Bekannte, Katrin hatte ganz viele. Und in dem Moment, wo wir ein Paar waren, haben wir gemerkt, wir sind überfordert. Wir haben unseren Freundeskreis um etwa die Hälfte müssen reduzieren, dass wir das wieder handeln können. Also das ist ein Opfer, das ist auch ein Preis, es gibt einen Aussatz. Das passiert natürlich nicht über Nacht, sondern das ist wie etwas, was sich entwickelt. Du merkst, bei den einen entwickelt sich das Ende ein bisschen weg, bei den anderen wird es ein bisschen näher. Aber das ist ein wichtiger Prozess, den man dann auch zusammen muss gehen. Jetzt kommt ganz ein wichtiger Punkt, bestätigen Eltern, geistliche Eltern, Freunde, Ratgeber, die ihr heute in eurem Leben eure Beziehung. Und ich würde sagen, dieser Punkt ist jetzt nebst dem ersten der wichtigste. Weil auch wenn eure Eltern Jesus nicht kennen, nicht mit Gott unterwegs sind, gross, aber sie haben ein Gespür, was für euch gut ist und was nicht. Glaubt ihr das? Es gibt Ausnahmen. Ich sage nicht, dass die Eltern sollen bestimmen darüber, aber eine Mutter, ein Vater, der ihre Tochter, ihren Sohn von Herzen lieb hat, ich sage jetzt mal, ich gehe jetzt mal von den positiven Voraussetzungen aus, die wünschen sich nichts Sehnliches und nichts mehr, als dass ihr Kind einen genialen, einen guten Partner bekommt. Stimmt das? Und die beten auch dafür, wenn sie gläubig sind. Und nicht erst, wenn sie 20 sind oder 22, sondern schon von Anfang an. Dass der richtige Partner einst die Tochter, den Sohn finden kann. Nicht mit jemandem Falschem daherkommt, der sie in falschen Einfluss bringt, der ihr Leben ruiniert. Das gibt es leider auch allzu oft. Also wenn Eltern und geistliche Eltern, Freunde die Beziehung in Frage stellen, Fragezeichen anbringen, dann wäre ich sehr, sehr zurückhaltend, in so eine Beziehung weiter zu investieren. Weil eins kann ich sagen, eure Eltern, eure geistlichen Eltern, eure Freunde, die meinen es gut mit euch. Die wollen das Beste für euch. Und wenn ich dort irgendjemand, wenn es nur zögerlich ist, oder wenn mit irgendjemandem daherkommst, es geht mir auch so, dann sage ich nicht am Anfang, auf Himmels Willen, dass ich da von einer Schreckschraube heimgebracht habe. Geht es eigentlich noch? Oder hast du jetzt da von einem Typ gebracht, mit dem musst du mit dem ja nicht wollen. Oder, sorry, die nehmen wir ja nicht, wenn man so ein bisschen kultiviert ist. Sondern man, das denkt man höchstens, ja. Man sagt das dann ein bisschen diplomatischer, oder? So ein bisschen nach dem Motto, ja, hast du es gut überlegt? Und hast du den Aspekt von berücksichtigt? Und denkst du wirklich, dass die zusammen passen? Und wisst ihr, wenn du verliebt bist, oder? Das sind all die Fragen, die sind wie weggebracht. Dann bist du auf Wolke 7 in der, siehst alles durch die rosa Brille. Und gerade darum ist es eben wichtig, und gerade dann ist es eben wichtig, dass du jemanden hast, der keine rosa Brille an hat und der sieht, wie es wirklich ist. Weil früher oder später wird die rosa Brille ermatten und du wirst wieder in der Realität von deinem Leben sein und wirst merken, was Sache ist und was nicht. Und dann bist du froh, hast du irgendjemanden gehabt, der im richtigen Moment auf die Zehen geschalpert ist und gesagt hat, bist vielleicht vorsichtig. Überleg dir das gut. Ich würde das nicht machen. Ich habe kein gutes Gefühl. Ich habe keinen Frieden darüber. Ich habe keine Freude darüber. Ja, es gibt im Moment eben letztendlich, du wählst selber, wo Leute nicht hören und trotzdem nachher sich so auf eine Beziehung einlassen und meistens kommt es nicht gut raus. Und dann ist nachher der Bruch und die Spannungen, die Probleme, bis hin zu der Scheidung ist dann vorprogrammiert. Passiert mehr, als man denkt. Wir haben zum Beispiel auch dann, wo wir unsere Beziehung gestartet haben, auch bewusst, das war ein Eindruck, den uns Gott geschenkt hat im Gebet. Wir haben den Eindruck, wir sollen unsere Eltern wie auch um ihr Segen oder um ihr Ja bitten. Oder? Das ist so ein bisschen altmensch. Oder? Früher hat man aber noch um die Hand der Tochter angehalten. Oder? Das ist der Bräutigam sozusagen, oder der Mann ist zu den Eltern von seiner Geliebten gegangen und hat gefragt, ob die Tochter, wenn die Tochter dürfe zur Frau nehmen. Und dann hat der Vater von der Tochter und die Mutter gesagt, ja oder nein, und den Segen sozusagen dazugeben. Das ist heute ein bisschen alt. Aber wir haben den Eindruck, wir sollen das machen und wir sollen auch unsere Eltern durch das Ehren. Es hat eine Überwindung gekostet, zu meinen jetzigen Schwiegereltern herzugehen und zu fragen, ist das recht? Habt ihr ein Ja? Habt ihr Freude? Habt ihr Frieden? Wenn ich eure Tochter würde heiraten? Und sie sind, Martin und Mirta, sie ganz ehrlich sind, haben gesagt, ja, wir haben ein Ja zu dir. Wir sehen, dass ihr ein gutes Paar seid. Wir sehen aber auch den Altersunterschied, den ihr habt. Wir sehen auch deine Position, die in der Gemeinde ist, wenn ihr euch das gut überlegt habt, wenn für euch das stimmt, dann stimmt es für uns auch. Oder so. Ja, sie haben uns die Bedenken, die sie hatten, auch mitgegeben. Das ist wertvoll. Sie haben ihr ein Ja gegeben. Ich bin auch zu meinem Vater gegangen. Meine Mutter war dann schon gestorben. Und habe auch ihn gefragt, ob er ein Ja hat zu dieser Beziehung, ob er ein Ja hat zu dieser Schwiegertochter und auch er hat das Ja gegeben, bevor wir geheiratet haben oder bevor wir uns verlobt haben. Das muss man nicht so machen. Das ist nicht das Gesetz. Das ist einfach etwas, was wir dann so auf das Herz bekommen. Wir wollen unsere Eltern ehren damit und wir wollen uns auch in diesen Prozess einbeziehen. Was da weitergeht. Genau. Jetzt kommt der Beziehung. Mögen wir noch? Jetzt kommt der Beziehungsaufbau. Jetzt haben wir jetzt hier von Freundschaft, von Partnerschaft, von Verlobung und so schon geredet. Und wir merken, hier ist immer wieder eine gewisse Unsicherheit, wie eigentlich jetzt das genau funktioniert. Es gibt im Grunde noch vier Phasen von einem Beziehungsaufbau. Die erste Phase ist die Kennenlernphase. Also das heisst, ihr lernt einander überhaupt einmal kennen. Ihr checkt all die Sachen, die ich vorhin gesagt habe. Checkt einmal irgendwie an, passen wir überhaupt zusammen? Haben wir überhaupt ein Ja zueinander? Haben unsere Eltern, unsere geistlichen Eltern ein Ja? Einfach das Ganze, sich lernen, kennen. Das ist eine ganz wichtige Phase. Und dann kommt als zweites die Freundschaftsphase, wo man sagt, doch, wir haben grundsätzlich ein Ja, aber wir kennen uns gleich noch zu wenig gut. Wir wollen noch einen Weg zusammengehen, wo wir uns noch besser lernen kennen, für das grundsätzliche Ja, das wir spüren, für das noch zu bestätigen und zu vertiefen. Und wenn sich diese Phase auch bestätigt, dann kommt eigentlich nachher die Phase von der Verlobung, wo man sagt, jawohl, wir wollen heiraten, wir versprechen uns gegenseitig einander, wir sind nicht mehr einfach jetzt frei und wir tun bewusst auf diese, auf die Hochzeit her schaffen. Jetzt, normalerweise läuft es etwa so in unserer Gesellschaft, dass die Grösse der Schrift deutet jetzt an, wie wir die Wichtigkeit gewichten, also die Kennenlernphase, die ist meistens relativ kurz. Man flirtet, man verliebt sich und dann ist es klar, dann lässt man sich schon mal einfach auf eine Beziehung ein. Dann ist Freundschaft ein ganz grosses Thema. Man verhaltet sich schon wie ein Pärchen. Man klebt aneinander, man knutscht und Händchen haltend und geht zusammen in die Ferien und. Ist schon wie wenn man eigentlich verheiratet wäre. Verlobung ist meistens überhaupt kein Thema. Die meisten Leute wissen gar nicht, was das ist und was das soll. Und für was das soll sein. Und nachher, die Heirat, okay, machen wir. Ja, wenn wir Kinder wollen, dann schon. Sonst, ja, kann man sie offen lassen. Das ist so ein bisschen die Haltung, die uns vielfach begegnet. Auch nicht nur von Leuten, die Jesus nicht kennen. Ich glaube, das ist auch unter Christen oft so. Und wir werden das mal ein bisschen probieren, ins richtige Licht zu rücken. Also, dass die, die hören, das so hören. Also, meine Freundin findet es nicht gut, dass ich immer alles so weit vorausplane. Eigentlich ist sie nicht meine Freundin. Noch nicht. Gut. Geht jetzt das blöde Bild nicht mehr weg. Okay. Aber das haben wir schon gehabt. He? Das haben wir, das ist das, was wir schon vorher gehabt haben. Das ist gut. Also, kennenlernen. In dieser Kennenlernphase verhalten sich ein Mann und eine Frau sich gegenüber wie ein Bruder und eine Schwester. Das ist wichtig, Kennenlernphase. Auch wenn das manchmal viele romantische Gefühle mit sich bringt. Auch Verliebtheitsgefühl da sind. Kennenlernphase ist nicht da, für einfach sich ständig in den Armen zu legen und nur die schönen Zweisamkeiten zu genießen, sondern die Kennenlernphase ist effektiv da, für sich gegenseitig lernen zu kennen. Und man verhaltet sich einer Frau, einem Mann gegenüber wie Bruder und Schwester und geht dort auch nicht weiter. Das ist wichtig, Freunde. Die meisten Leute gehen in dieser Phase viel zu weit schon. Was körperliche Berührungen anbetreffen und so weiter. Und man ist sehr schnell in einer romantischen Beziehung und tut die wesentlichen Sachen, die die Beziehung anbetrifft, die schiebt man wie weg. Und das immer, ob man will oder nicht, oftmals viel mehr prägt von Hollywood und von irgendwelchen romantischen Filmen, als uns das lieb ist. Und die Kennenlernphase, das ist eigentlich die wichtigste Zeit vom Prüfen. Ich prüfe, ich checke das, ich bete darüber, ich setze mich mit mir selber, ich setze mich mit dieser Person auseinander. Und ich frage mich, ist das die Person, die ich den Rest von meinem Leben kann mit ihr verbringen kann? Und das ist immer das Ziel. Und darum ist auch das mit der Freundschaft eigentlich nicht so wichtig. Freundschaftszeit, die haben mir ernsthaft Gedanken gemacht, wo in der Bibel sehen wir die Freundschaftszeit? Wo sehen wir ein Pärchen, das als Freund und Freundin einfach so miteinander unterwegs ist? Ja, also ich habe keine gefunden. Das gibt es gar nicht. Diese Phase ist biblisch gesprochen unwichtig eigentlich. existiert gar nicht. Ich sage ja damit, dass es falsch ist. Ich sage nur, es ist mir nicht begegnet. Wichtig ist, wenn wir uns auf eine Beziehung einlassen, wir lassen uns auf die Beziehung ein mit dem Ziel, dass ich die Person heiraten will. Und nicht mit dem Ziel, einen Freund oder eine Freundin zu haben. Das ist auch nicht selbstverständlich. Ich kenne ganz viele Leute, die wollen nicht heiraten. Die wollen nicht wirklich einen Lebenspartner suchen. Die suchen nur einen Freund. Die suchen nur eine Freundin, die wollen nur jemanden, wo sie zusammen ausgehen können, die wollen jemanden, wo sie zusammen, eben, dass sie nicht so alleine sind, wo man ein bisschen Silvester feiern kann und so, dass es nicht so trostlos ist. Das ist ja immer schlimm, die Zeit, wenn man eben niemanden hat. Und aber das ist nie das Ziel, dass Freundschaft ist eigentlich nicht das Ziel, sondern Freundschaft ist eine Qualität, die dann in dieser Kennenlernphase heranwächst. Wir werden vertraut miteinander. Wir werden wie Freunde leben. Und wenn du Freunde bist, dann geht es eben auch darum, dass du dich wie Freunde verhaltest, auch da drinnen. Und nicht schon wie ein Bärli. Nachher kommt die Verlobung. Eben. Das merken wir auch immer in unseren Ehevorbereitungskursen, die wir machen, dass die meisten keinen Plan haben, was das ist und für was das ist. Darum tue ich das jetzt hier mal öffentlich verkündigen. Der Begriff Verlobung ist ein alter Begriff. Und der kommt aus dem Begriff geloben raus. Und geloben heisst nichts anderes als versprechen, auf Neuhochdeutsch. Also ich verspreche etwas. Ich gelobe etwas. Ein Gelöbnis ablegen heisst eigentlich, ich tue ein Versprechen ablegen oder ein Versprechen machen. Jetzt, wenn ich mich verlobe, dann heisst das, ich tue ein Versprechen abmachen meiner zukünftigen Partnerin, meiner zukünftigen Ehefrau, meinem zukünftigen Ehemann gegenüber. Wir wollen zusammen heiraten. Wir sind jetzt eben ein versprochenes Paar. Wir haben uns entschieden, wir haben uns lernen kennen. Wir sind vertraut worden miteinander und wir sind zum Schluss gekommen, dass wir einander heiraten wollen. Vor der Verlobung geht normalerweise der sogenannte Heiratsantrag. Weil man muss die Frage auch bewegen miteinander. Und wenn man die Frage miteinander bewegt hat, vorher irgendwann kommt wieder der entscheidende Moment, wo meistens der Mann seiner Anbetenden eröffnet, möchtest du mich heiraten? Möchtest du meine Ehefrau werden? Ja, und ich kann sie immer noch ja oder nein sagen. Oder sie kann sagen ja, aber noch nicht jetzt. Es ist mir zu früh oder was auch immer. Und die Entscheidung, wir wollen heiraten, wir haben ein Ja füreinander, für den Ehebund einzugehen, ist die Voraussetzung, dass nachher die Verlobung gefeiert werden kann. Also wir haben immer wieder das Problem gehabt, dass die Leute meinen, dass der Heiratsantrag schon die Verlobung ist. Das ist nicht der Fall. Der Heiratsantrag ist nicht gleich die Verlobung. Der Heiratsantrag und das Bestätigen von diesem Heiratsantrag ist die Voraussetzung vor Verlobung. Verlobung ist gewissermaßen schon ein öffentlich-rechtlicher Akt. Normalerweise tut man das auch sichtbar machen, indem dass man den Verlobungsring anlegt. Das ist normalerweise, muss nicht, ist das schon der Ehering, wo man einfach das Datum noch nicht reingraviert hat. Und man trägt nicht den linken Hang, sondern man trägt den rechten Hang zum Zeichen: Hallo Freunde, ich bin verschenkt, ich bin reserviert. Ich bin nicht mehr zu haben. Ich bin versprochen, ich bin verlobt. Es gibt übrigens sogar in unserer Gesetzgebung, im Schweizerischen Zivilgesetzbuch, gibt es einen Artikel, was heisst, das Geschenk, das zu einer Verlobung gegeben werden, im Fall die Verlobung wieder aufgelöst werden, müssen zurückgegeben werden. Also, das ist in unserem Schweizerischen Zivilgesetzbuch so verankert. Also, eine Verlobung ist etwas Öffentlich-Rechtliches, nicht nur etwas Privates. Eine Verlobung ist eigentlich wie eine Vorwegnahme. Eine Ankündigung, eine Proklamation von der Hochzeit, vom Heiraten. Und wie man das dann feiern will, da gibt es keine Vorschriften. Das könnt ihr machen, wie ihr wollt. Normalerweise tut man die engeren Vertrauten, sei es Eltern, Freunde, dazu einladen und kann das irgendwie feiern, wenn man will. Aber da gibt es keine Formvorschriften. Aber einfach, dass das bewusst ist, eine Verlobung ist eine öffentlich-rechtliche Angelegenheit. Und es heisst, das Paar ist eben ein Versprochenungspaar. Es verhaltet sich auch wie ein Versprochenungspaar. Da haben wir ja die ganz bekannte Geschichte aus Matthäus 1, 18 bis 25, wo es jetzt aus der Weihnachtsgeschichte bestens bekannt ist. Und so wurde Jesus Christus geboren. Maria, seine Mutter, war mit Josef verlobt. Aber noch vor ihrer Hochzeit wurde sie, die noch Jungfrau war, schwanger durch den Heiligen Geist. Josef, ihr Verlobter, war ein aufrechter Mann. Um sie nicht der öffentlichen Schande preiszugeben, öffentlich, beschloss er, die Verlobung in aller Stille zu lösen. Während er noch darüber nachdachte, erschien ihm im Traum ein Engel des Herrn. Josef, Sohn Davids, sagte der Engel, zögere nicht, Maria zu heiraten, denn das Kind, das sie erwartet, ist vom Heiligen Geist. Sie wird einen Sohn zur Welt bringen, du sollst ihm den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk von allen Sünden befreien. All das geschah, damit sich erfüllt, was Gott durch seinen Propheten angekündigt hat. Seht, die Jungfrau wird ein Kind erwarten, sie wird einen Sohn das Leben schenken und er wird Immanuel genannt werden, das heißt, Gott ist mit uns. Als Josef aufwachte, tat er, was der Engel des Herrn ihm gesagt hatte, er nahm Maria zur Frau. Josef aber rührte sie nicht an, bis ihr Sohn geboren war und Josef gab ihm den Namen Jesus. Also hier haben wir die typische Situation, ein verlobtes Pärchen, Maria und Josef, und das ist so wieder wichtig. Das war eine Jungfrau, Maria, also wenn sie verlobt, während der Verlobung, hat sie noch keinen Sex gehabt. Und der Sex, die Sexualität gehört in den Ehebund inne. Dort ist die Sexualität geschützt. Sexualität ist etwas ganz Geniales, ein Geschenk, das Gott uns geschenkt hat, aber auch ganz etwas Verletzbares. Und darum hat Gott um die Sexualität um einen Schutz gebaut. Ich sagte, ich möchte, dass das ausschließlich in der Ehe stattfindet, dass dir selber keinen Schaden nehmen. Ich kann jetzt auf das Thema nicht näher eingehen. Wir hatten die Moral Revolution, wo das entscheidende Thema war. All diese Vorträge könnt ihr online noch abladen. Wir haben mit unseren Kindern den ersten Teil geschaut. Ich habe mal so ein Papier kreiert. Sexualethik aus biblischer Sicht. Das ist so ein paar Seiten, Kurzaufsatz, liegt da hinten rauf, ein paar Exemplare, wenn ihr das mitnehmen wollt. Sonst kann ich es so elektronisch schicken. Es ist aus biblischem Verständnis aus ganz klar, dass wenn es zur Heirat kommt, dann heiratet eine Jungfrau einen Jungmann. Jetzt das Wort Jungmann, das ist nicht so vertraut. In der Bibel heisst es entweder ein junger Mann oder ein Jüngling. Also immer wenn ein Jüngling vorkommt in der Bibel, ist das Pendant zu der Jungfrau. Das heisst, es ist ein unberührter Mann, der noch keinen Sex hatte. Und eine Jungfrau ist eine unberührte Frau, die noch keinen Sex hatte. Und es ist normal im biblischen Kontext, dass eine Jungfrau, ein Jungmann, ein Jüngling heiratet. Und man hat hier zum Beispiel nachher eben das Zeichen von der Jungfräulichkeit in der Hochzeitsnacht genommen. Das hat als Beweislage gegolten. 4. Mose 22, 14 steht, wenn ein Mann klagt, dies Mädchen habe ich geheiratet und als ich zu ihr ging, fand ich sie nicht als Jungfrau, so sollen Vater und Mutter das Zeichen der Jungfräulichkeit nehmen und vor die Ältesten der Stadt im Tor bringen. Also was ist das Zeichen der Jungfräulichkeit? Wie hätten Sie das herausgefunden? Genau, das Leintuch. Die also das Leintuch in der Hochzeitsnacht, wenn das nicht Blut hat getroffen hatte, ist die keine Jungfrau mehr gewesen. Weil das ist ja so, der Ehebund ist wie ganz viele Bünde im Alten und Neuen Testament der sogenannte Blutsbund. Also heisst, da wird Blut, da fließt Blut für den Bund schliessen. Oft war es das Tierblut, wenn ein Bund geschlossen wurde. Aber wenn der Ehebund geschlossen wird, fließt auch Blut. Und das fließt genau dann, wenn eben die Jungfernhaut von der Frau durchbrochen wird. Dann wird der Blutsbund zwischen Mann und Frau geschlossen, äußerlich gesehen. Also das ist ein Bundeszeichen. Und ihr seht hier die Massnahme. Ist es aber die Wahrheit, dass das Mädchen nicht mehr Jungfrau war, so soll man sie heraus vor die Tür des Hauses führen und die Leute der Stadt sollen sie zu Tode steinigen, weil sie eine Schandtat in Israel begangen und in ihres Vaters Haus Hurerei getrieben hat. Das ist so, wie die Bibel über das redet. Einfach nur, dass wir mal die beiden Bibelstellen hören, dass wir meilenweit in unserer Gesellschaft weg von diesen ethische Grundlage, es geht hier nicht um Todesstrafe. Wir leben nicht mehr im Alten Testament, aber ich glaube, die ethischen Werte, die sind immer noch aktuell und immer noch gültig. Das wäre ein kurzer Exkurs gewesen zu diesem Thema. Aber jetzt Verlobung, ein versprochenes Paar, Braut und Bräutigam. Ich weiß noch gut, Kathrin ist dann, wir sind zwar dann noch gar nicht verlobt gewesen, oder? Aber Kathrin war dann ein halbes Jahr in Hannover in einer Bibelschule. Und dann hatte sie bei so einer Frau, älteren Frau, ein Zimmer mit anderen zusammen. Und wenn ich dann halt dorthin angerufen habe, habe ich gehört, wie sie aber gerufen hat: Kathrin, ihr Bräutigam ist am Telefon. Und das hat uns beide dann so speziell gedünkt. Ja, der Bräutigam und die Braut. Das bist du nur vor der Ehe. Oder? Das bist du nachher nicht mehr. Dann bist du Ehemann und Ehefrau. Das ist eine ganz spezielle Zeit, auch wenn du dich als Brut und als Bräutigam eben auf das Hochzeit, auf das Fest vorbereitest, auf den Ehebund her vorbereitest und eben als das versprochene Paar bist. Gut, dann kommt die Ehe, der Eheschluss ist ein Bund, du bist nachher ein Paar, Mann und Frau und auch in dieser Verantwortung nachher von Vater und Mutter. Das kommt übrigens auch noch dazu, wenn wir die Sexualität anschauen, es ist ja selbstverständlich, wenn du also wenn du Geschlechtsverkehr hast, dass eigentlich die normale, natürliche Folge von dem ist, dass ein Kind daraus entsteht. Und nur weil wir jetzt seit 50 Jahren Antibabypillen und andere Verhütungsmittel haben, ändert sich nichts an der Tatsache, dass der Geschlechtsverkehr grundsätzlich dazu da ist, dass ein Kind gezeugt wird. Also solltest du eigentlich nie mit jemandem Geschlechtsverkehr haben, wo du nicht eben auch als Vater oder Mutter von deinem Kind möchtest sehen. Verhütung hin oder her. Mit dem kann man zwar das Kind verhüten, aber der Geschlechtsakt an und für sich ist, wie gesagt, eigentlich der Bundesschluss und die Voraussetzung, dass wir bereit sind, Vater und Mutter von Kind zu werden. Und wenn das nicht ist, dann solltest du schon nichts machen. Ist man nachgekommen? Macht das irgendwie Sinn? Chiara? Ja. Das ist jetzt wichtig für euch, oder so? Weil in so einem Teenie-Alter geht das ganze Gestürm dann los, oder? Ja, oder schon vorher, oder? Wo man muss eine Freundin haben. Hat sicher schon Schulkolleginnen oder Kollegen, die das Gefühl haben, sie müssen jetzt mit irgendeiner Freundin oder mit einem Freund prahlen. Und jetzt dann auch, wenn dann auch noch die Männer unter sich sind, dann geht es dann noch viel weiter, die Prahlerei, oder? Weil man jetzt alles schon mit denen und mit jenen gemacht hat, das ich will jetzt hier gar nicht gross erwähnen. Wenn du mit 16 noch nicht hast Sex gehabt, bist du eh total hinter dem Mond. Und wenn du nicht gehst, wenn du nicht weißt, wie es geht, musst du lesen, wie es im Bravo innen steht. Gell? So, dann kommen die ganzen Jugendzeitschriften, die dir Weiss machen und dir erklären, wie das alles funktioniert. Und so kommt es oft viel zu früh zu ganz wichtigen Entscheidungen, die gar nicht dorthin gehören. Also mein Rat ist, vor 16 brauchst du weder einen Freund noch eine Freundin. Bist einfach Kind und genießt das. Und nachher, wenn es sich ergibt, warum auch nicht? Aber sachte Kennenlernphase beachten. Und wenn es nichts ist, war es nichts. Dann macht nichts, in dieser Zeit von dieser Kennenlehrphase, wo es mich schwer macht, wieder hin und wieder rauszugehen. Oder alte Phasen da, dienen dazu, das ist alles eine Vorbereitung auf das Daher. Und selbst wenn du schon hier bist, und jetzt plötzlich doch noch merkst, es ist nicht das, du kannst hier nochmal zurückkehren. Du kannst eine Verlobung auflösen. Das ist nichts, das ist nicht ein Gebrauch. Darum machen wir nichts miteinander, wo es schwierig ist, wieder hin und wieder rauszugehen. Ich kenne Leute, die haben sich mit 16 befreundet und mit 18, 19 geheiratet. Das ist gut rausgekommen. Ich kenne aber auch ganz viele, die Teenie-Freundschaften, das ist, hat nichts. Das ist vielleicht etwa 99% von denen, die es nicht verhält. Darum würde ich nicht zu viel Wert auf das legen und vor allem nicht zu weit gehen dort. Man wird nachher so ab 18, 19, 20, dann kann das so etwas ernsthaft sein, was tatsächlich auch in eine erfolgreiche Ehe kann münden kann. Ich habe es schon ein paar Mal erwähnt, nicht nur Kathrin und ich, auch Inkenbergs, Rumos. Wir machen auch so Ehevorbereitungskurs. Also wenn ihr so eine Beziehung in irgendeiner Form anfängt oder wollt anfangen, dann tut es so gleich wie möglich. Machen, nehmen so eine Begleitung in Anspruch und lädt euch auf die Fragen ein. Das ist ganz, ganz hilfreich und wichtig. Gut, dann mit dem humoristischen Spruch. Ich wünsche mir ein Einhorn zu Weihnachten. Sei realistisch. Okay, dann die wahre Liebe. Welche Farbe soll das Einhorn bekommen? Hören wir auf. Vater, ich danke dir, dass du für alle von uns einen guten Plan hast. Und ich bringe dir jetzt auch all die ledigen Frauen, Männer, Mädchen und Buben, die da sind, die den Wunsch in ihrem Herz tragen, eines Tages den Prinz, die Prinzessin zu finden, den Mann, die Frau von den Träumen zu finden und so einen Ehebund einzugehen. Bringe dir auch die Nöte, die da sind, wo das Alter schon ein bisschen fortgeschritten ist und der Partner noch nicht ist gefunden worden, dass du hier übernatürlich eingreifst und die Männer und Frauen auch rufst und sie hierher bringst. Bitte dich aber auch, dass das, was heute gesagt wurde, du auch tief einprägst, dass, wenn es zu so einer Beziehung kommt, dass wir die auf eine gesunde, reine, freudige Art leben können. Und nicht schon von Anfang an müssen in viele Entgleisungen hineintappen, die uns das Leben schwer machen und dort die wahre Liebe eben dann vielleicht gar nicht mehr, mehr als das erleben können. Danke, dass du da bist mit deiner Gnade, mit deiner Liebe und mit deiner Kraft. Amen.